Auf die Energiewende verwendet Lora München die laufende Sendestunde. Ich, Markus Jiret, sprach an der TU München mit zwei Ingenieuren der Elektrotechnik. Damit, dass zusätzlich zu Mitteln für Windräder und Solaranlagen auch Geld für Anpassungen der Strominfrastruktur aufgebracht werden muss, schloss Martin Lödl eben. Darum, wer was tun kann, dreht sich mein Gespräch mit ihm im nächsten Block.
Einerseits ist einfach die fluktuierende Einspeisung das Problem. Photovoltaikanlagen können tagsüber Strom erzeugen, aber es ist mit Sicherheit gesagt, dass sie nachts keinen Strom erzeugen werden, da die Sonne fehlt. Und tagsüber kann die Leistung innerhalb kürzester Zeit auch auf Null runtergehen, wenn Wolken die Anlage bedecken oder plötzlich Regenwetter auftritt. Das Gleiche ist beim Wind, es kann jederzeit eine Windflaute auftreten. Die können zwar vorhergesagt werden, aber der genaue Zeitpunkt und die Höhe der Einspeisung sind natürlich großen Schwankungen unterlegen. Und da muss agiert werden, um aus dieser fluktuierenden Einspeisung eine möglichst gleichmäßige Versorgung für Verbraucher zu gewährleisten.
Da gibt es eine Antwort von Herrn Hamacher beispielsweise im Vortrag vom Januar, ist große Netze aufbauen, weil irgendwo in Europa scheint die Sonne immer. Ist das dann die Lösung?
Das ist eine Lösung, aber sicher nicht die Lösung aus unserer Sicht. Wenn Sie in Deutschland Strom erzeugen und ihn nach Spanien schicken wollen oder umgekehrt, dann haben Sie viele lange Strecken dazwischen, haben viele Verluste und um das im großflächigen Stil zu betreiben, haben Sie dann hohe Kosten.
Die Alternative ist, den Strom, den man in Siedlungen erzeugt, zu puffern, also die Spitzen zu vermeiden und einzulagern. Können Sie da Zahlen nennen, wie groß Speicherkapazitäten im Verhältnis zu Anlagen dann sein sollten, wenn man jetzt sagt, da hat jemand eine 5-Kilowatt-Anlage auf dem Dach, wie groß müsste sein Speicher sein, um die Spitzen abzupuffern?
Der typische Haushaltsstromverbrauch ist bei ca. 10 Kilowattstunden pro Tag, davon ungefähr 2/3 tagsüber, 1/3 in der Nacht. Mit einer 5-kW-Anlage auf Ihrem Gebäudedach könnten Sie sich durchaus selbst versorgen, wenn Sie einen Speicher mit ca. 10 Kilowattstunden sich in den Keller stellen. Diesen können Sie tagsüber, wenn Sie Ihre Peak-Produktion haben und wenig Verbrauch, aufladen und in den Nachtstunden entladen und erreicht Ihnen, um sich für einen oder eventuell mehrere Tage selbst zu versorgen. Im Winter, wenn die Anlage schneebedeckt ist, wenn mehrere Wochen mit keiner Einspeisung zu rechnen ist, für diesen Einsatzzweck sind diese Speicher nicht gedacht.
Was für Kosten stecken in solchen Ergänzungsanlagen eigentlich drin? Wie könnte man die Leute dazu bringen, dass sie es auch realisieren dann?
Ja, die Kosten sind das große Problem der Speicher. Wir reden im Moment je nach Technologie von bis zu 1.000 Euro pro Kilowattstunde. Das sind dann schnell Kosten, die höher sind als die eigentliche Photovoltaikanlage auf dem Dach und somit für den Betreiber eigentlich unwirtschaftlich sind. Es werden verschiedene Fördermöglichkeiten diskutiert. Einmal eine Umlage über alle Netzbetreiber, eine Investitionsanreizförderung oder ähnliches, aber im Moment ist eigentlich noch nichts beschlossen.
Wenn nun diese Energiespeicher so kostspielig sind, liegt nahe, sich ihrer zu verschiedenen Zwecken zu bedienen. Damit kommen wir zurück zu den Elektrofahrzeugen, zumal die typischen Kapazitäten, die Georg Stöckel für deren Akkus nennt, das Doppelte bis Vierfache dessen sind, was eben Martin Lödl als vernünftigen Hausstromspeicher angab.
Das ist, denke ich, jetzt abhängig stark vom Elektrofahrzeug. Also es gibt ja zum einen Hybridfahrzeuge, die dann auch noch einen Verbrennungsmotor haben, bis hin zu vollen Elektrofahrzeugen. Wenn man jetzt volle Elektrofahrzeuge sich anschaut, die hauptsächlich elektrisch fahren sollen, dann sind, denke ich, Speicher in der Größe von 20 bis 40 kWh sinnvoll.
Ein riesiges Reservoir hätte man, wenn die Zahl der Fahrzeuge in Deutschland bliebe wie heute. In Millionen von Autos stecken Gigawattstunden von Energie. Trotzdem glaubt Georg Stöckel nicht, dass sobald privater und öffentlicher Parkraum mit Kabeln zum Hin- und Herladen versehen ist, das Speicherproblem gelöst ist.
Ich wollte dazu sagen, dass ich das eher ein bisschen problematisch sehe, dass man mit den Elektrofahrzeugen auch wieder ins Netz zurückspeist, weil durch dieses zusätzlich ins Netz zurückspeisen, kommt es zu zusätzlichen Ladezyklen und dann schreitet die Alterung im Speicher voran und senkt somit die Lebensdauer des Speichers.
Gehört da auch nicht eine Menge Intelligenz dazu, diese vorhandene Batteriekapazität vernünftig einzubinden? Eigentlich müsste man ja immer sagen, ich lasse ihn halb voll, dann ist sowohl eine Entladung als auch eine Nachladung des Akkus zulässig sozusagen. Dann nützt er dem Netz was. Denkt man in die Richtung oder?
Na, wie gesagt, also ich bin der Meinung, dass es sich momentan und auch innerhalb der nächsten paar Jahre nicht rentieren würde, dass man mit dem Elektrofahrzeug ins Netz zurückspeist, was auf jeden Fall sinnvoll ist, dass man den Ladeprozess steuert. Das heißt, dass man den Moment steuert, an dem das Elektrofahrzeug anfängt zu laden. Und die Speicher sind im Elektrofahrzeug momentan mit Abstand die teuerste Komponente. Und wenn man davon die Lebensdauer durch zusätzliche Ladezyklen herabsetzt, ja, dann wird es sehr teuer, genau.
Auf welchem Weg würden die denn die Informationen über den Netzzustand erhalten?
Es ist momentan Teil der Forschung. Es gibt verschiedene Kommunikationswege. Einmal über eine gewöhnliche DSL-Verbindung, über Mobilfunkverbindung oder Powerline. Das heißt, das elektrische Energieversorgungsnetz wird verwendet, um Informationen zu übertragen.